Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Hörer über Trema, übers Internet. Alle Gemeindemitglieder begrüße ich ganz herzlich, natürlich auch alle Freunde und alle sonstigen Hörer, die uns vielleicht sogar noch gar nicht kennen und begierig nach dem Wort Gottes sind. Ich freue mich. Letzten Sonntag haben wir gesagt, freut euch. Und abermals sage ich euch, freut euch, hat Paulus an die Philipper geschrieben. Er hat dann allerdings auch noch hinzugefügt, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Aber ich freue mich darüber und auch ganz besonders über den nächsten Sonntag, wo wir wieder Präsenzgottesdienst haben. Ich freue mich drauf.
Amen.
Wir sind hier wieder jetzt am Rohr, Conny und Pastor Peter. Und ich beginne mit einem Gebet, wo sich alle mit einbeziehen. Wenn ich wir sage, ist jeder, der es jetzt hört, mit einbezogen. Vater, Jesus, Heiliger Geist, wir danken dir. Wir preisen dich und loben dich. Wir erheben deinen heiligen Namen. Du bist Herr, du bist Gott, du bist allmächtig, du bist allgegenwärtig, du bist ewig. Allwissend dazu. Und wir preisen und loben deine Werke, die du auf Erden schon getan hast. Und wir danken dir dafür, was du für uns getan hast. Und wenn wir nachdenken, werden wir so viel finden, was der dreieinige Gott für uns getan hat. Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir ohne Ende für das, was du an uns getan hast. Jesus, und wir danken dir, was du noch weiter für uns auf Golgatha getan hast. Du bist für uns gestorben. Du hast dich für uns hingegeben, du hast dein Leben gegeben, für uns, damit wir leben können, damit der neue Bund gegründet wird, der bessere Grund, in dem wir heute leben, im Gemeindezeitalter. Und dass wir all die Vorzüge haben, die dein Wort uns bietet, wenn wir sie nur richtig anzapfen. Herr, wir danken dir ohne Ende in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Wir haben schon mal praktiziert jetzt, wie wir beginnen können, nämlich mit Lobpreis und Danken. Und es geht heute um das Thema Gebet. Und wir werden mal ganz vorsichtig anfangen und sehen, wo wir dann am Ende landen werden.
Ja, was verstehst du unter Gebet? Allgemein gesagt, ja, können wir sagen, es ist ein Reden mit Gott. Eine Zeit mit Gott verbringen. Aber die meisten Menschen verbinden damit Gott, um etwas zu bitten. Aber das ist nur ein Teil des Gebetes.
Amen.
Aber was ist es denn auch? Gebet ist auch Lobpreis und Anbetung. Gebet ist auch, Gott für alles zu danken, was er uns täglich gibt.
Ja.
Für seine Güte in unserem Leben. Für Gesundheit, für Essen, für Kleider, für die Arbeitsstelle, für Lohn, für Gehalt, für Rente, für Freunde. Es gibt so viel, wofür wir Gott danken können.
Jawohl.
Gebet heißt aber auch Fürbitte leisten. Das ist beten für jemand anderen, in den Riss treten für jemand. Das heißt, wenn ein Mensch falsch handelt und ihm Gottes Gericht droht. Denkt an Abraham, der für Sodom und Gomorra gebetet hat. In 2. Petrus 3,9 heißt es, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Kommen wir schon zum nächsten Gebetsarttyp. Gebet ist nämlich auch Buße tun, Sünden bekennen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9. Mhm. Gebet ist bitten oder auch flehen. Gebet ist Sorgenübergabe.
Ja, werft alle Sorgen auf ihn, hatten wir letzten Sonntag.
Ja. Und dann gibt es auch noch das Sprachengebet.
Mhm.
Und es gibt noch etliche mehr. Es gibt noch das Gebet der Hingabe. Mhm. Die Hingabe, das heißt, wir geben dem Herrn unser Leben. Und wir wollen den Willen des Herrn tun. Wenn wir jetzt effektiv beten wollen, da gibt es eine kurze Anleitung, wie es effektiv sein kann. Es gibt 4 Schritte. Das erste ist der Lobpreis und die Anbetung und auch das Danken. Das zweite ist die Buße tun, Sünde bekennen. Das dritte ist bitten. Das ist ein Gebet, das eine Veränderung bewirken soll. Es ist das Gebet des Glaubens. Darunter fällt auch die Fürbitte oder ein Flehgebet. Mhm. Das vierte ist die Hingabe.
Ja.
Und da übergebe ich jetzt an den Peter.
Ich fange mit dem ersten Punkt an. Da hat die Conny gesagt, der erste Punkt ist Lobpreis. Und da lese ich euch vor, was in Psalm 100 damals schon David geschrieben hat. Die Überschrift ist, lobt unseren Gott. Da heißt es, jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde. Dient dem Herrn mit Freude, kommt zu ihm mit Jubel, erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde, und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Denn reich an Güte ist der Herr, ewig wird seine Gnade und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen.
Amen.
Amen. Da ist alles gesagt, was eigentlich uns zum Anfang beschäftigen sollte. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Und wenn ich daran denke, dann denke ich am nächsten Sonntag, wo wir auch wieder beginnen werden, wo wir singen werden, wo wir mit Liedern unseren Gottesdienst beginnen. Und ich bete ja noch dafür, dass wir vielleicht sogar einen Instrumentalisten kriegen. Wenn Gott es möchte, wird er uns einen schicken. Wenn nicht, singen wir auch ohne. Aber wir werden mit Liedern beginnen. Und Lobpreis und Dank führt uns in die Gegenwart Gottes. Und wenn wir eine sehr moderne Übersetzung der Bibel ist die Message Bible, das ist ein englischer Text. Wenn ich den übersetze, heißt es, tretet ein mit dem Passwort Doppelpunkt Gott sei Dank. Passwort kennen wir alle, werden wir heute bei jedem Handy und überall gebrauchen. Und wenn wir das Passwort eingeben, dann sind wir in den Vorhöfen Gottes, dann sind wir in seinem Reich, dann sind wir im Himmel angekommen. Okay? Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir das wissen, dass wir immer auch mit Lobpreis beginnen. Ich habe oft, wenn ich am PC sitze, meine Lobpreiskassetten im Hintergrund laufen. Und das beruhigt mich, das gibt mir klare Gedanken. Und ich kann Gott immer noch fragen, ist das richtig, was ich hier jetzt mache? Und ich kann mit ihm sprechen. Ich kann ganz normal mich unterhalten, dass das, was ich gerade erledige am PC, vielleicht auch in seinem Sinne ist. Dass ich das, was ich schreibe, was ich festhalte, auch gerade von ihm gewünscht ist. Und er kann mir sagen, okay, gut, so, mal weiter. Das ist eine Unterhaltung, wie Conny ja schon gesagt hat. Gebet ist Reden mit Gott. Und vielleicht auch mal still sein und die Antworten erwarten. Vielleicht reden wir viel zu viel. Wir sollten mal hören, was Gott dazu sagt. Im zweiten Punkt, soll ich dazu, willst du erst was dazu sagen oder soll ich den zweiten Punkt übernehmen? Wir haben im zweiten Punkt etwas, was auch ganz wichtig ist, bevor wir eigentlich beginnen zu beten. Und der David hat das auch festgehalten in Psalm 19. Ich lese euch Psalm 19, die Verse 13 und 14 aus der Neuen Genfer Übersetzung und habe dann hinterher auch noch eine andere Übersetzung. Da heißt es, wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Fragezeichen. Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen, lass sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich ohne Schuld frei von schweren Vergehen bleiben. Mögen die Worte, die ich preise und die Gedanken, die mein Herz ersinnen, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das war jetzt sogar noch ein Vers mehr bis 15. Der Vers 13 heißt in anderer Übersetzung, wie kann ich alle meine Sünden erkennen, die ich begehe? Da ist etwas drin, was vielleicht bei uns unterbewusst passiert ist. Und wenn wir mit Gott nicht übereinstimmen, das heißt mit seinem Charakter nicht übereinstimmen, dann können wir eigentlich in das Gebet zwar eintreten, aber es wird eine hohle Blase sein. Wir müssen erst die Dinge klarstellen. Und manchmal sind es auch Dinge, die wir tun und sagen, die für uns selbst schädlich sind und besonders auch manchmal für andere. Einfach, wenn wir leichtfertig etwas aussprechen. Und wenn wir dann sehen, das kann andere und uns selbst auch zu Schaden führen. Und das sollten wir vermeiden. Wir sollten unsere Sprechkultur ganz klar in eine Richtung bringen, die auf Gottes Ebene liegt. Wir sollen fröhlich sein und auch mal Spaß machen. Aber wir sollen gewisse Dinge einfach nicht sagen. Und ich will euch jetzt keine Beispiele geben. Wenn, wie es heißt, Sünden da sind, die wir noch nicht kennen, dann müssen wir einfach auch mal an unsere Psyche denken. Die Psyche ist ja bei uns Menschen so, dass die Dinge auch, die uns beschäftigen könnten und negativ sind, ganz schnell mal verdrängen, auf die Seite schieben, um ja nicht weiter drüber nachdenken zu müssen. Und da sind wir Weltmeister. Und wenn Gott dann sieht, dass noch etwas im Verborgenen ist, dann bitten wir ihn damit, das hervorzuholen, dass wir es erkennen und ihm dann hinlegen und sagen, Herr, das habe ich ja bisher noch gar nicht gewusst. Räum du bitte damit auf und vergib mir. Ich habe ein kleines Beispiel, das trifft jetzt nicht ganz den Kern. Als ich mein Leben übergeben hatte, habe ich ganz klar den Eindruck gehabt, ich müsste meinen Bücherschrank durchsehen. Ich habe esoterische Bücher gehabt und ich habe keine Sexliteratur im Schrank gehabt, aber eben Bücher, die eben nicht auf Gottes Ebene sind, in Dingen, die ja die Welt beschäftigen, ob es nun Yoga ist oder ich weiß nicht was alles. Und dann habe ich den Bücherschrank durchforstet und habe die Bücher genommen und habe sie weggeschafft. So. Und dann hat es mir immer noch keine Ruhe gelassen und ich habe gedacht, du hast doch jetzt alle Bücher schon durchgeschaut. Und plötzlich ist mir gekommen, und wer hat mich wohl dahin geführt, dass in der zweiten Reihe auch noch Bücher stehen. Und dann habe ich die zweite Reihe angeschaut und siehe da, da waren auch noch welche dabei. Und die habe ich dann auch entsorgt und dann hatte ich meinen Frieden. Das ist auch das, wo ich nicht gewusst habe, dass da noch was ist und Gott hat mich darauf hingewiesen. Und das kann auch so sein bei uns Menschen, dass wirklich noch etwas im Verborgenen ist, dass wir vielleicht irgendeine Sache falsch angefasst haben und die können wir dann bereinigen. Warum sollen wir das tun? Damit die Barriere zwischen uns und Gott beseitigt ist. Damit wir Zugang haben, wie wir schon gesagt haben, durch Lobpreis und Lieder, auch eben durch Buße tun, dass die Barriere weg ist. Wie bei einem Parkplatz, wenn du den richtigen Schlüssel hast, die Karte reinsteckst, tschum, geht das Tor auf. So sind wir dann mit Gott verbunden.
Amen. Dann haben wir alle Barrieren beseitigt und dann können wir zum Bitten kommen. Das Bittgebet heißt auch das Gebet des Glaubens. Dazu lese ich Matthäus 21, 22. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Der Markus drückt es im Kapitel 11 so aus. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Ja, ja. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei.
So ist es, ja.
Also Gott will doch, dass wir ihn bitten. Ja. Und dazu müssen wir aber Folgendes bedenken. Oder ja, zurückdenken ins Alte Testament. Gott hat zu Adam gesagt, Adam, ich gebe dir die Herrschaft über die Werke meiner Hände. Was hat er also gemacht? Er hat Adam die Vollmacht gegeben. Mhm. Er war in gewissem Sinn der Gott der Welt, der Adam. Aber der Adam hat es halt nicht geschafft. Er hat sich von Satan belügen lassen. Mhm. Und damit hat er die Vollmacht, die Herrschaft an den Teufel übergeben.
Ja.
Das war Hochverrat. Mhm. Und damit wurde der Teufel der Herrscher der Welt, der Gott der Welt, wie es in 2. Korinther 4, 4 schon heißt. Da könnt ihr es nachlesen. Mhm. Das ist im Vers 4 fängt es mit den Ungläubigen an, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Ja. Also, der Gott der Welt, Satan, ja, verblendet uns den Sinn.
Ja.
Und dadurch kann Gott von rechts wegen nicht einfach eingreifen und dem Teufel diese Vollmacht wegnehmen. Satan hat durch Adam, durch den Mensch Adam, hat er die Vollmacht auf der Erde erhalten.
Ja.
Es sei denn, dass jemand hier auf Erden Gott um Hilfe bittet. Vorausgesetzt natürlich, dass der Mensch sein Leben unter die Herrschaft Gottes gestellt hat. Dem Bittgebet oder dem Gebet des Glaubens liegt immer der Wille Gottes zugrunde, den wir wo finden? Im Wort Gottes.
Ja.
Es ist also ein Gebet, das was verändern soll.
Mhm.
Ich lese euch nochmal den Markus 11, ja. 24. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei.
Da ist etwas ganz Wichtiges drin. Wenn ich um etwas bitte, dann ist es für mich schon so, dass ich es erhalten habe. Ich glaube das ja. Das ist wichtig. Und wenn dann dieser Vers, den die Conny aus 2. Korinther 4 gelesen hat, dass der Teufel das verwässert, lies nochmal vor.
Die Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet
hat. Den verblendet. Wenn sie dann am nächsten Tag oder zwei Wochen später oder wann auch immer sagen, jetzt habe ich gebetet, aber das klappt ja sowieso nicht. Das ist der Satan, der schon wieder das verwässert, wenn du nicht fest daran glaubst. Wenn du aber fest daran glaubst, hat er keine Chance. Und wenn er dich dann beeinträchtigen will, dann kannst du sagen, in Jesu Namen verschwinde.
Hm. Satan, halt den Mund.
Ja.
Und er kommt immer über die Gedanken.
Natürlich.
Und müssen wir aufpassen. Ja. Sie wie Vögel über dem Kopf, wie ich immer sage, die rumkreisen. Und da müssen wir aufpassen, dass sie kein Nest bauen.
Auf dem Kopf, ja.
In unserem Kopf.
Ja. Genau.
Ja, aber Jesus hat uns auch gesagt, dass es drei Bedingungen gibt, damit Gott unseren Bitten nachkommt. Mhm. Das sind so Voraussetzungen.
Ja.
Und ist alles im Johannesevangelium. Johannes 14, 15 und 16.
Mhm.
Und 1. Johannes, nein, Johannes 14 heißt, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. In Johannes 15, 7 heißt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden.
Mhm.
Und dann kommt Johannes 16, 23 und 24. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird.
Mhm.
Jetzt verkürzt, übersetzt, sage ich jetzt mal, ganz kurz gesagt, heißt es, unsere Bitten müssen Gott, unseren Herrn, verherrlichen, also ihn ehren.
Mhm. Mhm.
Unsere Bitten müssen in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sein.
Ja.
Und unsere Bitten müssen uns Freude bringen.
Freude bringen, ja, genau. Habt ihr gemerkt, in den drei Bibelversen ist zweimal der Vater drin und einmal nicht. Einmal ist nur Jesus drin. Und wenn wir unseren dreieinigen Gott haben, dann ist es ja so, dass der dreieinige Gott auch Jesus enthält. Das heißt, Jesus gibt hier seinen Jüngern schon damals zu erkennen, wenn ich dann nicht mehr bei euch bin, dann bin ich ja Teil der Gottheit und ihr könnt euch auch in meinem Namen beten. Und wir können den Vater bitten in Jesu Namen. Das ist das eine. Und wenn es der Wille Gottes ist, wie zum Beispiel bei Heilung, dann ist der Wille Gottes immer Heilung. Es gibt keinen Fall, wo Gott, wo der Vater sagen würde, wenn Jesus ihn bittet, nee, also weißt du, der Peter, der ist mir heute dumm gekommen, den heile ich nicht, würde er nie machen. Ich muss nur den Weg zu ihm ebnen und muss bis zu ihm vordringen mit meinem Gebet. Und dann wird er sagen, okay, das mache ich. Bei Jesus, wenn er nur genannt wird, müssen wir uns überlegen, was steckt eigentlich dahinter. Und wenn wir, eben wie wir vorhin gesagt haben, wenn der Teufel unsere Gedanken verwässern will oder wenn er uns etwas nehmen will oder wenn er etwas Sonstiges in unserem Leben tut, dann sagen wir, lass die Finger davon in Jesu Namen. Das heißt, das Sprechen mit Jesus ist auch hier ein Befehl. Und wenn wir diese Dinge, wenn wir in 14, 15 und 16 Bitten nehmen, das muss ich unbedingt euch noch dazu sagen, es ist ein Anspruch, den wir haben. Und wenn wir die richtige Übersetzung des Wortes bitten aus dem, ja, es ist, aus, ist, ist ja aus dem Griechischen, das ist im Neuen, ja. Das ist im Neuen Testament. Wenn wir die richtige Übersetzung nehmen, heißt es fordern. Das heißt, hier machen wir unseren Anspruch geltend. Wenn wir Christen sind, wenn wir unser Leben übergeben haben, können wir vollmächtig vor Gott treten und freimütig auch bitten und sagen, Herr, es steht in deinem Wort. Wir können Gott auf sein Wort beziehen und sagen, Herr, da steht's.
Ja.
Und dann können wir es glauben, dass es passiert.
Amen. Und als Bittgebet fällt auch die Fürbitte. Und wie das Wort so sagt, Fürbitte, wir bitten für jemand. Wir treten in den Riss, wir beten also in Vertretung.
Ja.
Wir beten für einen anderen Menschen, der in falsches Handeln geraten ist, der in Sünde verstrickt ist und so weiter. Also mit seinem Handeln droht ihm Gottes Gericht. Und mit unserem Gebet, mit der Fürbitte, halten wir ein Gericht auf. Ihr kennt bestimmt den ersten Fürbitter in der Bibel. Mhm. Natürlich im Alten Testament.
Ja, Abraham.
Ja. Ich meine, viele von uns kennen die Verse in 1. Mose 18, 36 bis 300, haben wir verschrieben, bis 43, wo Abraham mit Gott verhandelt. Er bittet für die Gerechten in Sodom und Gomorra. Auch wir sind ungehorsam heute. Wir sündigen doch immer wieder. Wenn jedoch diejenigen, die mit Sünde das Gericht Gottes auf sich gezogen haben, wenn die sich nicht umkehren und Buße tun, dann ist die einzige Hoffnung, dass jemand für sie in den Riss tritt und Fürbitte leistet. Ja. Und die Menschheit, die braucht Fürbitter. Wer ist denn unser größter Fürbitter? Jesus.
Ja.
Ich zitiere jetzt den Reverend Wilford Wright. Der schrieb, Jesus kam, um den Riss zwischen dem sündigen Menschen und Gott zu überbrücken. Die Menschheit brauchte jemanden, der in den Riss trat, damit sie zu Gott zurückkommen konnten.
Ja.
Der Mensch brauchte einen Fürbitter. Das Opfer, das Jesus brachte, hat ihn zum einzigen wirklich vertrauenswürdigen Fürbitter für die Menschheit gemacht. Er ist der einzige Fürbitter für die Menschen auf der Erde. Zitat Ende.
Mhm.
Das ist doch ein Bild, als ich das gelesen habe. War das für mich so klar? Stellt euch bitte, was weiß ich nicht, einen Riss im Boden oder in Bergen, einen Riss, wo man nicht weiterkommt beim Gehen.
Ja, eine Spalte, Felsspalte, Eisspalte.
Gletscherspalte, ja, was immer, das kann man sich so gut vorstellen. Es ist kein Steg drüber, es ist keine Brücke drüber.
Ja.
Jesus hat diesen Brücke geschaffen für uns Menschen, damit wir wieder zu Gott kommen können, damit wir verbunden sind mit Gott.
Ja.
Und dieses Bild, das hat mir so geholfen, das wirklich im Herzen zu verstehen.
Ja.
1. Timotheus 2,5 heißt es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus.
Kann ich noch was so dafür bitte sagen? Oder
ja.
Kommst du zum neuen Thema?
Nein. Ich möchte nur noch den,
ja.
den Römer 8,34 möchte ich gern lesen. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt.
Ja.
Er tritt, ach weiß ich nicht, das kann man ja gar nicht, der ist nur am Eintreten, denke ich mal.
Richtig.
Ja.
Ja.
Die Hebräer 7,25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, durch Jesus, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. 1. Johannes 2,1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten.
Ja.
Danke, Jesus.
Danke, Jesus. Wir müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Fürbitte ist, wenn wir erkennen, dass jemand falsch abgebogen ist, sage ich mal.
Ja.
Und dass er droht, in die Verdammnis zu laufen durch eigene Taten und Handeln oder durch Unwissenheit.
Ja.
Dann treten wir auf als Fürbitter und werden uns an Jesus wenden, der dann wiederum das Wort, das gebetete Wort zum Vater trägt. Wenn wir dann Veränderungen bemerken, dann wissen wir, dass Gott gehandelt hat. Und wenn wir aber bei anderen Gebeten, dazu komme ich jetzt, wenn mich jemand anruft und sagt, kannst du für mich beten? Das ist etwas ganz anderes. Das ist keine Fürbitte, das ist gemeinsames Gebet. Und dazu möchte ich einerseits sagen, dass jeder ja den Zugang zu Gott hat. Jeder kann für sich selbst beten. Und das ist nicht das Privileg der Pastoren oder der Leiter einer Gemeinde. Jeder kann freimütig nach diesen Punkten, die wir jetzt hier vorgetragen haben,
ja.
zu Gott, vor Gottes Thron treten. Was natürlich, was ich gerne tue, ich bete auch gerne mit Menschen, mit Gemeindemitgliedern oder mit Fremden zusammen, kann auch auf der Straße sein. Ich habe letztens jemand, ist zu mir gekommen, kannte ich gar nicht, hat gesagt, kennst du Philipper 4? Ich sage, klar, wollen wir dafür drüber beten, haben wir gebetet. Auf der Straße. Das ist gemeinsames Gebet, was mehr, ich nenne es mal, Durchschlagskraft hat. Bei dem gemeinsamen Gebet vermisse ich manchmal etwas. Wenn es eingetreten ist, kommt derjenige meistens nicht wieder zurück und sagt, du, es ist eingetreten. Und das ist auch etwas, was ich immer mache. Das mache ich grundsätzlich. Wenn ich jemanden bete, können wir darüber beten. Dann informiere ich ihn, du, es ist heute passiert, ich habe es bekommen. Das ist ganz wichtig, dass der andere auch weiß, dass sein Gebet getragen worden ist vom Herrn und dass Gott die Gebete erhört hat. Deshalb ermutige ich euch, gerne mit mir zu beten oder mit uns zu beten oder mit anderen zu beten, aber unterrichtet sie dann auch bitte darüber, was passiert ist. Ganz wichtig. Gell? Und da haben wir jetzt, Conny hat noch einen letzten, den vierten Punkt.
Ja, die Hingabe.
Die Hingabe. Zur Hingabe habe ich einen Vers aus Lukas 22, Vers 42. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Das ist die neue Genfer Übersetzung und das sagt Jesus kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. Jesus hat überlegt, dass es für ihn auch Schmerz ist, dass er unsere Sünden trägt, nicht den Schmerz, dass er ans Kreuz genagelt worden ist, den körperlichen Schmerz. Der Schmerz für ihn war, dass der Vater ihn nicht mehr ansehen würde. Überleg mal, wenn Jesus unsere ganzen Sünden getragen hat, dann kann der Vater ihn nicht mehr anschauen, weil Gott keine Sünden anschauen kann. Er kann also seinen eigenen Sohn nicht anschauen. Und davor hatte Jesus, ja, Angst, möchte ich mal fast sagen. Er hat aber dann sofort erkannt, dass das ja Gottes Plan ist, dass er ans Kreuz geht, dass er unsere Sünden trägt. Und dann hat er unsere Sünden getragen und wir können um Vergebung bei ihm bitten. Gott hat ihn wieder aufgenommen. Gott hat ihn verziehen, indem er unsere Sünden, die auf ihm gelastet haben, vergeben hat. Das heißt, unsere Sünden sind schon vergeben, aber wir sollen uns trotzdem an Gott wenden im Gebet und um Sündenvergebung bitten. Das ist zum Thema Hingabe etwas ausschweifend erläutert worden. Aber ich habe noch zwei Verse, die ich euch auch vorlesen möchte. Und zwar, der erste Vers steht im Jesaja 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Das hat Jesaja gesagt, und ich möchte eigentlich da anknüpfen, dass wenn Gott uns etwas aufträgt, dann habe ich schon oft gesagt, ist das Beste zu sagen, ja und Amen. Weil wenn er etwas aufträgt, hat er es für uns vorgesehen und wir können es dann auch schaffen. Bloß unser Gehirn, unser Verstand, unsere Seele schreit dann meist auf und sagt, wie kann das gehen, das kann doch gar nicht klappen, habe ich noch nie gemacht, das war doch immer ganz anders. Und plötzlich diese Veränderung auf sich zu nehmen, indem man sagt, ja Herr, mit dir kann alles möglich sein. Bei Gott ist eben nichts unmöglich. Und ich muss den zweiten Vers noch dazu sagen, der dann im Zusammenhang damit steht, der steht in Jesaja 58, übrigens in unserer Vision. Und wir werden in den nächsten Wochen, werden wir wieder Präsenzgottesdienst haben, werden wir einen Visionstag machen, wo wir unsere Visionen ausschließlich in den Vordergrund stellen. Da heißt es in Jesaja 58, Vers 9, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er zu dir sagen, siehe, hier bin ich. Das heißt, wenn er uns bittet und wir sagen, hier bin ich, dann wird auch zukünftig er uns hören, siehe, hier bin ich. Wenn wir in Demut vor ihn treten und wir uns hingeben als Diener, das tun, was er möchte, wird er sich zu uns stellen und sagen, siehe, hier bin ich. Dann sind wir in Gemeinschaft mit ihm. Und dieses Gebet der Hingabe ist das Beste, was wir tun können. Ja, Herr. Amen.
Ich möchte noch was zu den Gebeten sagen. Bei diesem Hingabegebet, das ist das einzige Gebet, wo man beten kann, wenn es dein Wille ist. Bei keinem anderen Gebet wird dieser Zusatz benutzt, sage ich jetzt mal. Ja. Es ist nicht möglich, dass ich bitte, im Glauben um etwas bitte und dann sage, wenn es dein Wille ist.
Zum Beispiel wenn's, Heilung.
Wenn es im Wort steht, wenn die Verheißung im Wort steht, dann steht sie im Wort.
Ja.
Dann glaube ich das. Ja. Dann kann ich nicht sagen, wenn es dein Wille ist.
Ja.
Nur in einem Hingabegebet.
Ja.
Kann ich sagen, wenn es dein Wille ist, dann öffne eine Tür
so
oder
ist,
wie
ja,
immer.
So ist es. Ja.
Das war mir noch wichtig.
Nur um das klarzustellen, Heilung ist Gottes Wille, es steht im Wort. Ich will alle heilen, ich werde alle heilen, immer und ewig. Und wenn wir dann sagen, heilige mich doch bitte, wenn es dein Wille ist, dann widersprechen wir ja dem Wort Gottes. Das ist das,
Unglaube.
Was Conny damit sagen würde. Dann ist es Unglaube. Genau das. Wir müssen wissen, wann wir eben diesen Zusatz bringen, damit wir dann auch durchschlagenden Erfolg haben. Halleluja. Die Jünger haben Jesus mal gefragt, Herr, lehre uns doch beten. Wie sollen wir richtig beten? Und was hat Jesus als Antwort ihnen gegeben?
Das Vaterunser.
Das Vaterunser, ja. Das wollen wir jetzt gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt segne ich jeden Einzelnen, der zuhört. Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Halleluja. Amen.
Amen.
Einen gesegneten Sonntag, eine schöne Woche und ich freue mich auf den nächsten Sonntag, wenn ich euch alle wieder in die Arme nehmen darf und wir gemeinsam nach dem Gottesdienst essen, vorher natürlich gewaltig Gottes Wort hören. Vollmächtig. Amen. Amen. Und zusammen beten. Ha, das wird ein super Tag.